Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer ersten Veranstaltung Technikfolgenabschätzung in Form eines öffentlichen Fachgespräches. Bevor ich weiter einführe, muss ich erst einmal ein paar Mitglieder unseres Ausschusses entschuldigen. Wir werden später eintreffen, weil wir derzeit noch eine Geschäftsführungsdebatte im Deutschen Bundestag führen. Und daher werden also einige der Kolleginnen und Kollegen nachkommen. Das wird wahrscheinlich so in 20 Minuten der Fall sein. Wir würden aber trotzdem schon beginnen. Und es besteht dann ja die Gelegenheit für die Kolleginnen, dann in Rückfragen, in Nachfragen bei Ihnen sich schlau zu machen. Aber wir sind zeitlich so pressiert, sodass wir tatsächlich eine Verschiebung nicht machen können. Anlass ist der Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung zum Thema Biotechnologie und künstliche Intelligenz, Risiken der Forschung für Sicherheit sowie die Proliferation von Biowaffen, der vom Verteidigungsausschuss initiiert wurde. Ich freue mich auch, die Kollegen aus dem Verteidigungsausschuss ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Biotechnologie und künstliche Intelligenz sind zwei sich rasant entwickelnde Schlüsseltechnologien, die im Fokus der Hightech-Agenda Deutschland, des BMFDRs, also unseres Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, stehen. Beide Technologien spielen eine wichtige Rolle für die Souveränität und somit auch für die Unabhängigkeit Deutschlands sowie Europas. Darüber hinaus besitzen sie eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ihre Weiterentwicklung bringt neben großen Anwendungschancen, etwa in der Medikamentenentwicklung oder in der industriellen Biotechnologie, auch neue sicherheitsrelevante Fragestellungen im Hinblick auf den möglichen Missbrauch. Es handelt sich mithin um zwei gesellschaftlich sowie sicherheitspolitisch hochrelevante Forschungsfelder. Vor diesem Hintergrund freue ich mich auf den heutigen Austausch zu einem Themenfeld, das für Forschung, Politik und Gesellschaft gleichermaßen von Bedeutung ist. Bevor wir in die inhaltliche Diskussion einsteigen, möchte ich kurz den Ablauf erläutern. Eingangs wird der Bericht des Technologiefolgenabschätzungsbüros vorgestellt, und zwar durch Herrn Dr. Harald König vom Büro für Technikfolgenabschätzung, den ich hiermit herzlich begrüße. Und im Anschluss daran werden wir jeweils dreiminütige Fachimpulse hören, die wir über den Bericht hinaus dann nutzen werden, um uns einen Einblick in die Thematik zu verschaffen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Roman Wölfel, den Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr, IMB. Herzlich willkommen. Dann Herrn Dr. Jasper Göttingen, er ist uns digital zugeschaltet, er ist der Leiter der KI-Forschung bei der Organisation Secure Bio. Danke, dass Sie uns zugeschaltet sind. Dann Herr Professor Lukas Milles, Leiter der Forschungsgruppe Biomolekulares Design im Genzentrum der LMU München und des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und Frau Dr. Janika Schmidt, technische Leiterin des Nukleinsäure-Screenings bei der Organisation Sentinel Bio, ebenfalls. Und sie ist hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Schmidt. Und ebenfalls zugeschaltet ist hingegen Frau Dr. Una Jakob, Leiterin der Forschungsgruppe Biologische und Chemische Abrüstung und Sicherheit am PRIF, Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Danke, dass Sie uns zugeschaltet sind. Moderiert wird unsere heutige Sitzung, unser heutiges Gespräch durch Professor Armin Grunwald vom TAP. Herzlich willkommen, Herr Grunwald. Schön, dass Sie da sind. Nach den Eingangsstatements der Gäste werden die Abgeordneten die Möglichkeit haben, innerhalb von maximal 3 Minuten Fragen zu stellen, damit ausreichend Zeit für die Diskussion bleibt. Bitte ich Sie, Ihre Fragen kurz und prägnant mit der Nennung des gefragten Experten oder der gefragten Expertin zu formulieren. Wir werden 2 bis 3 Fragen sammeln, sodass die Gäste en bloc dann antworten können. Auch Sie bitte ich bei der Beantwortung der Fragen, sich möglichst kurz zu halten. Ein Fraktionskontingent gibt es für diese Veranstaltung nicht. Somit übergebe ich das Wort an Sie, Herr Professor Grunwald, für die Moderation unserer heutigen Sitzung.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Es ist immer wieder eine besondere Ehre, solche öffentlichen Fachgespräche moderieren zu dürfen. Es ist aber insgesamt auch eine Ehre für den Deutschen Bundestag überhaupt, diese Art von Politikberatung machen zu dürfen. Technikfolgenabschätzung ist oft etwas sehr Angenehmes, wenn es um neue Technologien geht, die Potenziale haben für mehr Gesundheit, Wohlstand und ja, Nachhaltigkeit und Wachstum und so weiter. Das macht man richtig gerne. Aber es gibt auch die anderen Themen, die nicht so erfreulich sind. Und so eins haben wir heute, nämlich Biowaffen und Proliferation. Durch das mögliche Zusammenwirken von der stürmischen KI-Entwicklung und den Biotechnologien. Das TAP hat dazu einen Bericht im Auftrag des Forschungsausschusses, also des Deutschen Bundestages, verfasst. Projektleiter ist Dr. Harald König. Er arbeitet immer hier wieder am Büro für Technikfolgenabschätzung, ist gerade für die biotechnologischen Themen Experte. Er ist selbst promovierter und habilitierter Biologe, Molekularbiologe, also auch vom Fach, hat sich seit etwa 10 Jahren in die Technikfolgenabschätzung eingedacht und wird jetzt uns in etwa 10 Minuten einige wesentliche Einsichten aus der Studie vorstellen. Herr König, bitte.
Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und Expertinnen, sehr geehrte Gäste. In den letzten 10 bis 15 Jahren gab es, wie wir schon gehört haben, rasante Fortschritte bei der Analyse und Synthese von Erbgut sowie bei der gezielten Veränderung von Genen in Zellen. Dadurch können Funktionen von Zellen und Organismen zunehmend einfacher um- oder gar komplett neu gestaltet werden. Zu daraus resultierenden bahnbrechenden Anwendungen gehören etwa genetisch umprogrammierte Immunzellen zur Krebstherapie. Diese Entwicklungen bzw. Möglichkeiten werden oft unter dem Begriff synthetische Biologie gefasst und werden seit längerem schon von Diskussionen um Missbrauchsrisiken begleitet. Mit den durch KI weiter zunehmenden Möglichkeiten der synthetischen Biologie haben sich diese Diskussionen in den letzten Jahren erneut intensiviert und es hat sich vor allem international eine Sicherheitsdebatte entwickelt, die sich stark auf die möglichen Herstellung von Biowaffen fokussiert. Was aber ist gemeint, wenn von Biowaffen die Rede ist? Biowaffen bestehen aus Toxinen oder Krankheitserregern sowie einem Mechanismus zu deren Verbreitung. Ihre Herstellung erfordert typischerweise spezifisches Wissen und technische Voraussetzungen, zum Beispiel im Umgang mit den Erregern, deren Formulierung oder deren großtechnischen Herstellung. Dies gilt insbesondere für komplexe Waffensysteme, wie wir sie von früheren staatlichen Biowaffenprogrammen kennen. Dazu gehören etwa ballistische Raketen. Biowaffen sahen in der Vergangenheit aber auch so aus, also sehr viel einfacher, zum Beispiel in Form wie diese Briefe oder auch Salate in Restaurants. Die einzigen großflächigen militärischen Biowaffeneinsätze erfolgten zwischen 1937 und 1942 durch Japan in China mit wohl Tausenden von Toten. Bioterroristische Anschläge waren bisher relativ selten und nur ganz wenige davon führten zu Erkrankungs- oder gar Todesfällen, wie die Serie von Anschlägen mit Milzbrandsporen, die in solchen Briefen verschickt wurden in den USA im Jahr 2001 mit mindestens 5 Toten. Rechtlich gesehen ist der Besitz von Biowaffen verboten und ihr Einsatz ist völkerrechtlich geächtet. Zentrale Grundlage hierfür sind internationale Abkommen, wie insbesondere die Biowaffenkonvention von 1972. Nun, inwiefern beeinflusst nun das Zusammenspiel von KI und Biotechnologie die Möglichkeiten zur Herstellung von Biowaffen? Was sind die Befürchtungen in der aktuellen Sicherheitsdebatte und wie fundiert sind diese? Eine zentrale Befürchtung ist, dass KI-Modelle für Biowaffen relevantes Wissen bereitstellen und deren Herstellung entscheidend erleichtern könnten, eben auch für Nicht-Expertinnen. Außerdem wird befürchtet, dass noch gefährlichere Biowaffen möglich werden und die Wirksamkeit von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen verringert wird. Diese Befürchtungen beruhen im Wesentlichen auf 3 Entwicklungen. Erstens auf den zunehmend leistungsfähigeren großen Sprachmodellen wie ChatGPT oder Claude. zur Wissensgewinnung. Zweitens, auf der Verbesserung sogenannter Biodesign-Modelle. Mit diesen können veränderte oder völlig neue Proteine oder derzeit auch einfache Genome entworfen werden. Und schließlich drittens, auf der Kombination von KI mit robotisierten Laborplattformen, um Experimente oder gar ganze Entwicklungszyklen automatisiert oder autonom durchführen zu können. Inwieweit große Sprachmodelle tatsächlich ein Gamechanger für Biotheoristen sein könnten, wird versucht, in speziellen Tests festzustellen. Angesichts der rasanten Entwicklung sind die Ergebnisse jedoch wohl eher als Momentaufnahmen zu betrachten. Unter diesen Tests sind auch Untersuchungen mit Personen, Testpersonen, um festzustellen, inwieweit einzelne Modelle die zur Biowaffenherstellung notwendigen Kenntnisse verbessern können, verglichen mit herkömmlichen Internetwerkzeugen. Die Ergebnisse solcher Studien sind relativ uneinheitlich. Eine jüngere Studie zeigt aber, dass die koordinierte Nutzung mehrerer Modelle Testergebnisse von Anfängern, das heißt Studierenden ohne oder mit wenig Biologieerfahrung, teilweise auf oder sogar über Expertenniveau bringen können. Jedoch ist die Bedeutung solcher Tests für die Praxis insgesamt unklar. Deshalb wurde begonnen, Studien mit Testpersonen in realen biologischen Laboren durchzuführen. Und eine erste größere solche Studie legt nahe, dass Sprachmodelle von Mitte 2025 Anfänger bei grundlegenden Laboraufgaben nicht besser unterstützen können als klassische Internetwerkzeuge. Studien dieser Art mit erfahreneren Personen, etwa Biologiedoktorandinnen, stehen noch aus. In Bezug auf die mögliche Erzeugung veränderter oder neuer Toxine oder Krankheitserreger legt unsere Analyse nahe, dass böswillige Akteure und insbesondere solche mit begrenztem Fachwissen auf erhebliche Herausforderungen treffen würden. So wurde beispielsweise zwar gezeigt, dass mithilfe von Biodesign-Modellen Proteinsequenzen von Toxinen so umgestaltbar sind, dass derzeitige Methoden zur Sicherheitsüberprüfung von den Nukleinsäuresynthesen umgangen werden können. Unklar ist jedoch, ob so umgestaltete Proteine ihre Funktion behalten würden. Dies müsste nach aktuellem Kenntnisstand in aufwendigen Laborexperimenten überprüft werden. Ob sich darüber hinaus mithilfe von KI relevante komplexe Eigenschaften von Krankheitserregern, etwa Viren, wie etwa deren Übertragbarkeit, gezielt und effektiv, das heißt über mehrere Infektionszyklen hinweg verbessern lassen, scheint mindestens fraglich. Dies gilt in noch stärkerem Maße für die Konzeption und Herstellung gänzlich neuer Erreger. Die komplexen Gründe dafür können wir vielleicht später diskutieren. Schließlich die Kombination von KI mit robotisierten Laborplattformen könnte die Anforderungen an Fähigkeiten zukünftig senken, etwa um Entwürfe für Proteine experimentell zu überprüfen oder gar zu verbessern. Mit kommerziellen sogenannten Cloud-Laboren können bereits heute einige Laborarbeiten quasi ferngesteuert durchgeführt werden. Die effektive Nutzung solcher Labore erfordert bislang noch spezifisches Wissen. Diese Anforderungen könnten jedoch mithilfe von KI zukünftig etwa zur Programmierung von Experimenten abnehmen. Und autonome sogenannte Self-Driving-Labore könnten die Anforderungen weiter senken. Allerdings erfordert deren Entwicklung für ein spezifisches biologisches Agens derzeit umfangreiches Fachwissen. Nun, was bedeuten diese Ergebnisse und Einschätzungen dann für mögliche biologische Bedrohungen und für die Handlungsoptionen? Eine Antwort darauf erfordert eine Betrachtung, die über die möglichen KI-Fähigkeiten hinausgehen. Wichtig hierfür sind einerseits technologische Voraussetzungen zur Herstellung und Nutzung von Biowaffen im größeren Umfang. Diese sind nach wie vor wohl unabhängig von KI-Möglichkeiten, etwa die großtechnische Produktion von Erregern oder aufwendige Waffentechnik. Bedrohungen, die solche Prozesse erfordern, dürften auch weiterhin vor allem von Staaten ausgehen. Jedoch könnte KI für Staaten bei anderen Entwicklungsschritten durchaus eine Rolle spielen. Zum anderen müssen Faktoren betrachtet werden, die die Intention und Strategien bestimmen, Biowaffen zu nutzen. Und diese Faktoren können vor allem bei nichtstaatlichen Akteuren sehr vielfältig sein. Aufgrund der technologischen Herausforderungen könnten nichtstaatliche Akteure jedoch, wie bei früheren Bioterroranschlägen, auch zukünftig eher technisch weniger aufwendige Biowaffen nutzen. Und hierfür könnten die diskutierten KI-Möglichkeiten zukünftig durchaus einen größeren Einfluss auf Fähigkeiten und Schadenspotenziale ausüben. Sehr weitreichende Risikoszenarien wie die Herstellung pandemischer Viren über synthetisch hergestellte Genome erscheinen aktuell und nach der Studienlage derzeit jedoch zumindest für Personen ohne wesentliche Laborerfahrung wenig wahrscheinlich. Allerdings, inwiefern die sich zukünftig ändern könnte, ist nicht verlässlich abzuschätzen. Und angesichts der möglichen Folgen und Unsicherheiten, auch bezüglich anderer Akteure, erscheint ein kontinuierliches Monitoring der hochdynamischen KI-Entwicklung sowie weitere vorsorgende Maßnahmen zur Risikominimierung notwendig. Hierzu könnten insbesondere gehören einmal die Überwachung der Schnittstelle zwischen KI-generierten Entwürfen und realen biologischen Molekülen. Zentral hierfür könnte die Unterstützung des geplanten Europäischen Biotech Act sein. Dieser würde eine verpflichtende Sicherheitsüberprüfung im EU-Markt für synthetische Nukleinsäuresynthesen und deren Kunden ermöglichen. Prinzipiell könnten auch Zugangskontrollen für bestimmte KI-Modelle oder neu erstellte Datensätze erwogen werden, die solche Modelle ermöglichen. Diese Maßnahmen müssen jedoch sorgfältig gegen mögliche kontraproduktive Effekte, etwa für die biomedizinische Forschung, abgewogen werden. Mit Blick auf Staaten scheint sicher eine Stärkung der Biowaffenkonvention erstrebenswert. Hierzu könnte etwa die Entwicklung fehlender Verifikationsmechanismen der Konvention unterstützt werden. Und nicht zuletzt erscheint der Ausbau der Fähigkeit zur Durchführung von Vorsorge- und Gegenmaßnahmen essentiell, auch und gerade unter Nutzung von neuen KI-Tools, beispielsweise zur Früherkennung von neuen Erregern, der Beschleunigung der Impfstoffentwicklung und nicht zuletzt auch zur Terrorismusabwehr. Ich hoffe, dieser kurze Überblick war hilfreich. Ich bin gespannt auf Ergänzungen durch die Expertin und sicherlich viele Fragen der Abgeordneten. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr König. Also wenn ich das richtig verstehe, bin ich ganz glücklich jetzt, weil es gibt nicht die höchste Alarmstufe in diesem Feld. Klammer auf, wer weiß, ob noch nicht, denn die Entwicklung ist stürmisch in den Technologien, in beiden technologischen Feldern, sodass es eine typische Situation für einen TAP-Bericht ist, wo es um frühe Stadien von Entwicklung geht. Noch vieles ist offen. Und das dient ja gerade dazu, dem Deutschen Bundestag auch etwas an die Hand zu geben, um, wie ich so gerne in meiner Welt sage, vorauszudenken, statt dann später hinterherlaufen zu müssen. Herzlichen Dank. Jetzt kommen 5 Statements von Experten und Expertinnen, etwa 3 Minuten. Das heißt, ich erwarte hochkondensierte Expertise. Wenn Ihnen unterwegs Fragen kommen, dann notieren Sie die bitte sofort, denn sonst könnte es sein, dass Sie die beim nächsten oder übernächsten schon wieder irgendwie, ich will nicht sagen vergessen haben, aber dass Sie in den Hintergrund geraten. Ja, wir beginnen mit Herrn Oberstarzt Professor Dr. Roman Wölfel. Herr Wölfel leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, ist Professor an der Technischen Universität München, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Er hat sich viel mit Biosicherheit, Bioforensik, innovativer Diagnostik befasst und ist aktiv auch in der wissenschaftlichen Beratung von Ministerien und Behörden, auch international in Fachgremien tätig, unter anderem im Umfeld der WHO und der NATO. Herr Wölfel, Sie haben 3 Minuten.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Gelegenheit, hier aus Sicht des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr etwas beitragen zu dürfen. Das Biowaffenübereinkommen, das ja auch schon erwähnt wurde, besteht seit den 1970er Jahren und mit ihm verband sich immer die Hoffnung, dass biologische Waffen in zwischenstaatlichen Konflikten dauerhaft gebannt werden. Die Geschichte hat uns jedoch gezeigt, dass ein völkerrechtliches Verbot allein keine vollständige Sicherheit schaffen kann. Wir wissen heute, dass staatliche Biowaffenprogramme im Geheimen bis in die 1990er Jahre weitergeführt wurden. In den vergangenen Jahrzehnten richtete sich die Sorge dann oft auf den Bioterrorismus und diese Sorge bleibt berechtigt. Zugleich hat sich dabei aber auch gezeigt, wie es gerade dargestellt wurde, dass biologische Kampfstoffe und erst recht biologische Waffen hochkomplex sind. Ihre Entwicklung, ihre Herstellung und insbesondere die wirksame Ausbringung erfordern erhebliche wissenschaftliche und technische Ressourcen. Diese finden sich typischerweise bei Staaten oder staatlich gestützten Organisationen. Entsprechend gab es bisher nur wenige Ereignisse, die als breit wirksamer Einsatz biologischer Kampfstoffe zu bewerten wären. Gleichwohl erfordert die aktuelle Lage erhöhte Aufmerksamkeit. Das Biowaffenübereinkommen bleibt unverzichtbar, es bietet aber keinen vollständigen Schutz. Vor diesem Hintergrund sind synthetische Biologie und künstliche Intelligenz realistisch einzuordnen. Sie schaffen keine wirklich neuen biologischen Gefahren. Gentechnische Verfahren stehen seit Jahrzehnten zur Verfügung und wurden bereits in den staatlichen Biowaffenprogrammen der Vergangenheit eingesetzt. Neu ist jetzt aber der Aspekt der Beschleunigung. Synthetische Biologie und insbesondere KI-gestützte Biological Design Tools können Entwicklungsprozesse erleichtern und biologische Entwürfe effizienter vorbereiten. Sie sind daher eher als Katalysatoren anzusehen aus unserer Sicht, denn als wirkliche Game Changer. Zugleich handelt es sich bei diesen Tools um klassische Dual-Use-Technologien. In weit überwiegenden Fallzahlen werden sie in Zukunft für friedliche Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel für die Impfstoffentwicklung, für neue medizinische Therapien, für die Ernährungssicherheit oder den Umweltschutz. Und pauschale Verbote oder globale Zugangsbeschränkungen wären daher nur begrenzt wirksam und auch ethisch problematisch. Der Ihnen vorliegende TAP-Bericht beschreibt diese Chancen und Risiken aus meiner Sicht sehr ausgewogen. Entscheidend ist nun, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, und die liegen im Bereich der Früherkennung, des Gefahrenmonitorings, der schnellen Diagnostik, der mikrobiologischen Forensik und raschen Gegenmaßnahmen. Solche Fähigkeiten stärken auch die sogenannte Abschreckung durch Resilienz. Ein potenzieller Angreifer muss damit rechnen, dass ein biologischer Angriff früh erkannt, eingedämmt und zu ihm zurückverfolgt werden kann. Dabei entstehen auch Synergien mit dem Schutz vor natürlichen Ausbrüchen, Pandemien und neu auftretenden Infektionen. Investitionen in Surveillance, in Biosicherheit und in Biodefense dienen damit zugleich der öffentlichen Gesundheit wie der nationalen Sicherheitsvorsorge. Die Herausforderung besteht aus meiner Sicht darin, diese Fähigkeiten dauerhaft, ressortübergreifend und international anschlussfähig zu stärken. Wenn das gelingt, ist Deutschland gut vorbereitet, ohne dass dabei die Chancen der synthetischen Biologie und der künstlichen Intelligenz unnötig beschnitten werden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Wölfe. Das war eine Punktlandung. Jetzt hören wir gleich Herrn Dr. Jasper Götting. Er ist uns aus Seoul, wie ich gehört habe, zugeschaltet von einer Konferenz. Er ist Direktor für KI bei Secure Bio, einer in Biosicherheit und Pandemieprävention tätigen Non-Profit-Organisation in Cambridge, Massachusetts in den USA. Und Sie arbeiten gerade an dieser für uns hier heute wichtigen Schnittstelle zwischen den Biotechnologien, der möglichen Nutzung für militärische oder terroristische Zwecke und der, gerade auch der KI. Insbesondere arbeiten Sie auch zum Entwerfen von KI-Schutzmaßnahmen und der Sicherheitsevaluation von unveröffentlichten KI-Modellen. Also das finde ich gerade besonders spannend, wie Sie an unveröffentlichte KI-Modelle herankommen. Ihre 3 Minuten, Herr Götting.
Vielen Dank für die Einladung, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Als SecureBio Ende 2023 begann, sich mit den potenziellen biologischen Risiken durch den sich abzeichnenden rasanten Fortschritt in KI zu befassen, hatten damalige Modelle Schwierigkeiten damit, Prüfungsfragen aus der Schulbiologie korrekt zu beantworten. Seitdem haben wir wieder und wieder überraschende Sprünge in den Fähigkeiten von KI-Sprachmodellen erlebt, die heute, wie Anthropics Claude Mythos, subtile Schwachstellen in Software erkennen und ausnutzen können. Jedoch beobachten wir den gleichen Fortschritt auch in der Biologie allgemein und in Feldern wie der Virologie, die relevant für den potenziellen Missbrauch von biologischen Agenzien oder das Erlangen von Biowaffen sind. Die Evidenz hierfür liefern bisher vor allem zunehmend komplexere und realistischere Tests. Die Evaluationen, die wir heutzutage konstruieren und nutzen, haben nur noch wenig mit den Klausurfragen von vor 3 Jahren gemeinsam, sondern testen verschiedenste Fähigkeiten, die für die Überwindung von Hürden beim Erlangen von Biowaffen relevant sind. Dazu gehören beispielsweise tacites Erfahrungswissen zum Beheben misslungener virologischer Experimente, das Bedienen von PPT-Robotern oder die autonome Modifikation von Pathogenen mit Hilfe von verschiedenen Biodesign-Modellen. Für die meisten Evaluationen erheben wir menschliche Bezugspunkte durch promovierte Fachleute mit mehreren Jahren relevanter Erfahrung. Und der Trend hier ist eindeutig. In den letzten 2 Jahren haben KI-Modelle diese Referenzlinie in fast jeder Evaluation weit hinter sich gelassen und übertreffen bei manchen Tests mittlerweile jeden einzelnen von mehreren Dutzend Experten. Zugang zu diesen Spitzenmodellen ist wie Zugang zu einem endlos geduldigen und immer verfügbaren Experten, der jedes Paper gelesen hat und immer mehr Aufgaben wie Recherchen, Analysen oder Designs auch autonom übernehmen kann. Glücklicherweise ist der versuchte Erwerb von Biowaffen durch nichtstaatliche Akteure in der Vergangenheit meist erfolglos gewesen. Jedoch bin ich angesichts des immer wieder überraschenden KI-Fortschritts davon überzeugt, dass dieses Risiko stetig steigt. Manche historischen Fehlschläge würde heute jedes KI-Modell erkennen und beheben können. Und es scheint wahrscheinlich, dass diese Demokratisierung früher oder später jemanden erreicht, der motiviert ist und sich nun befähigt fühlt, solche Pläne mit KI-Unterstützung zu verfolgen. In einem sich so schnell ändernden Feld ist es schwer, den Überblick zu behalten und die relevanten Signale zu erkennen. Daher empfehle ich ausdrücklich, dass Biosicherheit einer der Stützpfeiler des sich im Aufbau befindlichen deutschen KI-Sicherheitsinstitutes wird, so wie es beispielsweise auch in Großbritannien geschehen ist. Denn mutwillig verursachte Pandemien zählen zu den größten Bedrohungen für die nationale und globale Sicherheit. Und umso wichtiger ist es, den Einfluss des rapiden KI-Fortschritts auf dieses Risiko besser zu verstehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herr Götting, Sie haben sogar uns 20 Sekunden eingespart. Wir gehen jetzt weiter zu Herrn Professor Milles hier bei uns im Raum. Sie haben, das fand ich sehr interessant, promoviert in Einzelmolekülbiophysik. Also das finde ich einfach als Wortkonstellation interessant. Sie sind heutzutage tätig als Leiter der Emmy Noether Forschungsgruppe Biomolekulares Design am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Und Sie haben eine Professur am Genzentrum der Fakultät für Chemie und Pharmazie an der LMU München. Zu Ihren Arbeiten gehört gerade diese Schnittstelle auch wieder zwischen KI-Computer auf der einen Seite und der Gestaltung, dem Design von lebenden Systemen auf der anderen. Einige Stichworte nur: De novo Protein-Design, Deep Learning, Biophysik der Proteinfunktion. Und damit sind Sie jetzt dran. Bitte schön.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Im Bereich der Proteinstrukturvorhersage und des De novo Proteindesigns gab es in den letzten 5 Jahren massive Fortschritte, und der Wechsel der Methoden, den wir durch die künstliche Intelligenz gesehen haben, ist ein echter Paradigmenwechsel. Das heißt, es ist wesentlich leichter geworden, die Strukturen und auch Teile der Funktion von Proteinen vorherzusagen. Und damit einhergehend ist es auch wesentlich leichter geworden, diese Proteine zu designen. Die Modelle, die hierzu entwickelt wurden, sind sowohl in Firmen entstanden, als aber auch an universitären Forschungseinrichtungen. Und viele von denen sind öffentlich zugänglich und können generell verwendet werden. Das heißt, Sie können heute Ihren Browser aufmachen und eines dieser Protein-Design-Modelle verwenden, um Ihr eigenes Protein zu erstellen. Es ist so leicht, dass selbst meine einjährige Tochter per Knopfdruck ein Protein designt hat. Das Problem ist, diese designten Proteine in reale biologische Reagenzien zu übersetzen, die funktional sind. Und es ist sehr leicht, viele Dinge am Computer zu erstellen. Sie brauchen dafür, wenn Sie das ernsthaft betreiben wollen, auch recht große Ressourcen. Aber es ist nicht so leicht, diese in funktionale Proteine zu übersetzen. Und viele von den Dingen, die wir designen, in meinem eigenen Labor auch, haben sehr geringe Erfolgsquoten im unteren Prozentbereich, je nachdem, wie schwer die anvisierte Funktion ist. Das heißt, wir machen öfter eher statische, rigide Bauklötze als denn komplexe Nanomaschinen, wie man sie denn für solche Biowaffen benötigen würde. Einer der großen Aspekte, der gefährlich sein könnte, ist die Stabilisierung von existierenden Toxinen. Aber auch hier sind die Erfolgsquoten nicht immer so hoch, wie man gerne glauben würde, denn es ist oft ein Expertenwissen der Funktion nötig, um zu verstehen, was passiert. Und in unseren Versuchen, Proteine zu stabilisieren, die nützlich sind, zum Beispiel für biotechnologische Anwendungen, müssen wir oft extrem große Screening-Ansätze im Bereich von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Proteinen im Labor testen, um überhaupt Erfolge erzielen zu können. Trotzdem ist es aber so, dass sich das Feld extrem schnell entwickelt, sowohl auf der experimentellen Seite als auch auf der theoretischen Seite am Computer. Und mein Labor ist in beiden Bereichen tätig, sodass ich aktuell sagen kann, es ist immer noch sehr schwierig, wie auch sehr gut im Bericht von Herrn König dargelegt, sehr schwierig, vollkommen neue Biowaffen zu erstellen und auch immer noch sehr schwierig, bestehende Toxine zu stabilisieren zum Beispiel. Aber die rasante Entwicklung in beiden Bereichen, sowohl Experiment als auch computerbasiertes Proteindesign, sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und das größte Nadelöhr, und das werden wir sicherlich noch hören, ist die Synthese der DNA, die diese Proteine kodieren. Und hier können wir sicherlich ansetzen und prüfen, welche DNA hergestellt wird und wer Zugang zu dieser DNA hat. In diesem Sinne, um es nochmal zu sagen, der Bericht von Herrn König ist wirklich exzellent, fasst das Feld gut zusammen, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Herr Milles, auch sehr prägnant und in der Zeit. Jetzt kommen wir zu Dr. Janika Schmidt hier im Raum, obwohl sie in den USA arbeitet. Sie sind approbierte Ärztin, haben zu antiviralen Wirkstoffen geforscht, sind jetzt bei Sentinel Bio. Das hat eine sehr interessante Selbstbeschreibung. Gemeinnützige philanthropische Organisation, die Projekte zur Stärkung der Biosicherheit initiiert und finanziert, mit dem Ziel, Forschung und Entwicklung zu ermöglichen und zugleich Missbrauch zu erschweren. Also forschungs- und technologiefreundlich, aber bitte nicht die negative Seite dabei dann mit einkaufen. Ja, damit denke ich, ich sollte noch sagen, Sie leiten dort bei Sentinel Bio die technische Arbeit an Zugangskontrollen für Biotechnologien wie synthetische DNA, mit der Herr Milles gerade abgeschlossen hat. Also bitte schön, 3 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Meine Botschaft hier heute ist grundsätzlich eine sehr positive. Die Politik, aber auch die Wissenschaft haben erheblichen Handlungsspielraum, um biologische Risiken zu verringern. Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass es nicht die eine Lösung gibt. Wir verfügen aber über eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die in der Kombination das Risiko künftiger Pandemien deutlich senken können. Und wir können diese Maßnahmen gezielt einsetzen, Herr Professor Grunwald hat es gesagt, ohne den Fortschritt auszubremsen, den KI etwa in der Medizin und in der Forschung ermöglicht. Grob gesagt lassen sich die Ansatzpunkte in 2 Kategorien einteilen. Zum einen können wir den Missbrauch von KI und Biotechnologie direkt erschweren. Zum anderen können wir unsere biologischen Verteidigungsfähigkeiten stärken. Und für beides möchte ich Ihnen konkrete Beispiele nennen. Mein erstes Beispiel, wir haben es jetzt heute schon mehrfach gehört, ist der Schutz der Schnittstelle zwischen einerseits KI-Modellen und dann realen biologischen Systemen. Wenn jemand mit Hilfe von KI ein neues Pathogen am Computer designt, dann ist das per se erst einmal nicht gefährlich, solange es sich nur im digitalen Raum befindet. Erst wenn ein Akteur ein Virus dann tatsächlich im Labor nachbaut, entstehen Risiken. Und dafür benötigt man synthetische DNA, die man bei kommerziellen Anbietern per Post bestellen kann. An dieser Stelle setzt das DNA-Synthese-Screening an. Bevor die DNA verschickt wird, wird die Bestellung darauf überprüft, ob sie das Erbgut gefährlicher Erreger enthält. Außerdem wird die Legitimität der Kunden überprüft, ähnlich wie es zur Geldwäscheprävention im Finanzwesen üblich ist. Viele DNA-Anbieter screenen heute tatsächlich bereits freiwillig. Leider bestehen aber teils auch gravierende Lücken. Ich habe Ihnen hier mal ein Röhrchen mitgebracht, das ich mir diese Woche an meine Privatadresse in Mainz bestellt habe. Das hier ist jetzt nur DNA, die für ein Hefeprotein kodiert, die also erstmal völlig harmlos ist. Ich habe allerdings auch bewusst ein ungefährliches Beispiel ausgewählt. Und wir haben größere Studien durchgeführt zum Synthese-Screening, zur Wirksamkeit davon, die gezeigt haben, dass manche Anbieter auch Genfragmente von sehr gefährlichen Erregern verschicken, auch an Empfänger wirklich, die keine einzige Berechtigung dafür haben. Zum Beispiel das Grippevirus von 1918. Und das ist tatsächlich auch innerhalb von Deutschland nach heutiger Rechtslage nicht untersagt. Herr König hat den Biotech Act genannt auf europäischer Ebene. Der sieht ein verpflichtendes und ein EU-weit harmonisiertes Screening vor. Und meine erste konkrete Empfehlung ist daher auch, dass Deutschland das Synthese-Screening im Rahmen des Biotech Acts unterstützen sollte. Mein zweites Beispiel ist die Stärkung unserer biologischen Verteidigungsfähigkeiten. Das betrifft zum einen die Früherkennung, zum Beispiel im Abwasser, wo wir neue Erreger früh entdecken können, zum anderen aber auch zur Entwicklung von Plattformtechnologien wie Impfstoffen oder auch antiviralen Medikamenten. Vielen Dank.
Ja, Frau Schmidt, auch Ihnen herzlichen Dank, auch für die Zeitdisziplin. Mit dem Erreichen der Nullgrenze haben Sie vielen Dank gesagt. Wir kommen jetzt zu Dr. Una Jakob. Sie ist uns zugeschaltet. Ich habe gehört aus dem Urlaub. Danke, dass Sie dazu bereit sind. Sie sind Leiterin der Forschungsgruppe Biologische und chemische Abrüstung und Sicherheit am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Jetzt also eine andere Perspektive, nicht mehr die Perspektive sozusagen aus Biologie und biologischem Design und KI heraus, sondern die Perspektive der, ja, wie gehen wir jetzt zum Beispiel völkerrechtlich oder so damit um? Und Sie haben zum Beispiel auch zur Stärkung des Bio- und Chemiewaffenverbotes geforscht. Sie sind Mitglied im gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung der DFG und Leopoldina und Sie beraten das Auswärtige Amt in Fragen der biologischen Rüstungskontrolle. Ihre 3 Minuten, Frau Jakob.
Jetzt. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Und ich möchte, wie angekündigt, den Blick nun auf die internationale Nichtverbreitung von Biowaffen und ihre Rolle bei der Risikominimierung im Bereich KI-Bio richten. Wir bewegen uns hier ja in einem komplexen Politikfeld. Es liegt an der Schnittstelle von biologischer Abrüstung, Biosicherheit und öffentlicher Gesundheit und ist von rasanten technologischen Entwicklungen in der Biologie und in der KI gekennzeichnet. Zudem ist das Feld der relevanten Akteure groß und breit. Ein umfassendes internationales Abkommen, das alle Dimensionen des Problems und alle relevanten Akteure abdeckt, ist angesichts dieser Komplexität unrealistisch. Aussichtsreicher ist es, wie auch im TAP-Gutachten beschrieben, verschiedene Maßnahmen in den relevanten Politik- und Technologiebereichen komplementär voranzutreiben und auch Frau Dr. Schmidt ja eben in diese Richtung argumentiert. Um dabei aber das übergeordnete Ziel, nämlich die Erhöhung der Sicherheit bei Förderung technischer Innovation im Blick zu behalten, ist ein intensiver, interdisziplinärer und intersektoraler Austausch notwendig. Und hierfür sollten Gesprächs- und Kooperationsformate geschaffen werden. Wichtig ist es außerdem, das Bewusstsein für die Sicherheitsdimension und das Missbrauchspotenzial der Forschung weiter zu schärfen in allen relevanten Forschungsbereichen. Institutionelle Unterstützung für Forschen in der Wissenschaft und in der Industrie beim Umgang mit Dual-Use-Forschung, hier gemeint als Forschung mit Missbrauchspotenzial, kann die Regulierungsmaßnahmen sinnvoll ergänzen, gerade auch mit Blick auf nichtstaatliche Akteure. Entschuldigung. Die Nichtverbreitung biologischer Waffen bleibt schließlich ein wesentliches sicherheitspolitisches Ziel, auch wenn Abrüstung und Multilateralismus ja aktuell keine Konjunktur haben. Professor Wölfel hat das Biowaffenübereinkommen oder BWÜ schon erwähnt, das biologische Waffen umfassend und ausnahmslos verbietet. Der Einsatz biologischer Waffen ist universal geächtet und die UN-Sicherheitsratsresolution 1540 verpflichtet alle UN-Mitglieder, nichtstaatlichen Akteuren den Zugang zu biologischen Waffen zu erschweren. Der rechtliche Rahmen ist also solide. Er beschränkt legitime Forschung nicht, auch nicht in neuen Bereichen. Und das Verbot ist von technischen Entwicklungen, wie wir sie hier heute diskutieren, unbeeinträchtigt. Für die Durchsetzung des Verbots müsste allerdings das BWÜ gestärkt werden, insbesondere, wie auch im Gutachten herausgestellt, im Bereich Verifikation, aber auch bei der wissenschaftlichen Beratung und bei der Untersuchung und Ahndung von Vertragsbrüchen. Und hier sollten auch die Chancen aus den KI-Bio-Entwicklungen genutzt werden. Deutschland nimmt hier bei den laufenden Bemühungen, bei den diplomatischen Bemühungen bereits eine führende Rolle ein. Im Zusammenspiel tragen die Maßnahmen dazu bei, Risiken zu reduzieren und eine sichere Nutzung von KI und Biotechnologie zu ermöglichen. Sie können Resilienz und Abschreckung fördern, was wiederum der Sicherheit einzelner Staaten, auch Deutschlands, zusätzlich zugute käme. Dankeschön.
Herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Jakob. Bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich mich darauf eingestellt, immer mal wieder zur zeitlichen Ordnung rufen zu müssen. Das war in keinem Fall notwendig. Das ist ausgesprochen wirklich beachtenswert, denn ich weiß gerade, Wissenschaftler haben noch so viel zu erzählen. Ich bin ja selber einer und habe manchmal meine Probleme mit Zeitbegrenzung. Herzlichen Dank für diese Präzision. Danke auch für die Verständlichkeit. Ich bin selbst kein Biologe. Und ich bilde mir ein, ich habe aber verstanden, was Sie gesagt haben. Vielen Dank soweit. Damit kommen wir jetzt in die Frage- und Diskussionsrunde. Fragerecht haben, soweit ich das verstehe, hier alle anwesenden Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Es gibt keine Reihenfolge der Fraktionen. Es ist also ein freies Melden jetzt möglich. Ich würde gerne jeweils 3 Wortmeldungen sozusagen zulassen und dann den Expertinnen das Wort geben, um die zu beantworten, damit wir nicht zu viel sozusagen im Zwischenspeicher im Gehirn lagern müssen. Für die Fragestellungen oder auch Kommentare oder auch Kritikpunkte ist auch eine zeitliche Begrenzung von 3 Minuten vorgesehen. Herr Birgan, bitte. Wenn das Schild stimmt, hoffe ich.
Das Schild stimmt tatsächlich. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kurz zu meinem eigenen Hintergrund. Ich bin auch Biologe tatsächlich und habe vor 25 Jahren die Forschung verlassen und habe damals in der molekularen Virologie gearbeitet und habe dort auch künstlich Viren erzeugt, die wir dann auch immer schön verändert haben. Und wenn ich das jetzt bedenke, das ist 25 Jahre her und es ist natürlich noch ein enormer Fortschritt seitdem entstanden, stellt sich mir jetzt die Frage, wie stellen Sie sich diese DNA-Synthese-Screening-Überwachung vor? Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt mal bei Postversendern das Ganze überwachen müssen. Also wir haben damals unsere Primer bestellt, jetzt kann man wahrscheinlich längere Moleküle auch bestellen. Aber das ist ja ein enormer Aufwand. Und wenn ich mir mal angucke, dann ich kann ja auch Sequenzen aus der Natur sozusagen mit geeigneten Primern, die auch relativ ja, allgemein gehalten sind, sage ich mal, synthetisieren. Also wie stelle ich das vor? Und müsste man dann nicht auch noch bei den Vorrichtungsherstellern anfangen? Also ich weiß jetzt nicht, was so eine DNA-Synthese-Vorrichtung heute kostet, wo ich längere DNA-Moleküle baue. Aber wenn ich mir jetzt so ein Labor vorstelle, wo man sowas zusammenbastelt, das ist ja sicherlich sind das mehrere Millionen, was das kostet. Aber es ist jetzt auch nicht so ganz aus der Welt, wenn man die Kosten sich anschaut, dass das durchaus auch Organisationen hinbekommen, die nicht staatliche Akteure sind. Wie können wir jetzt also, wenn es solche Institutionen gibt, und wir haben sowas ja im Terrorismusbereich durchaus, wie können wir dagegen agieren? Danke.
Vielen Dank, Herr Birgan. Da ich im Moment... Frau Nanni, sehr schön, bitteschön.
Tut mir leid, dass ich zu spät da war. Genau, wichtige Debatte, auch im Plenum haben Sie wahrscheinlich verfolgt mit einiger Aufregung heute Vormittag. Sarah Nanni, mein Name, habe auch mal in einem Projekt gearbeitet, wo es zumindest auch um die Kontrolle von Biowaffen ging und die Frage, wie man da überhaupt Verifikationsregime aufbaut, was ja technisch nicht so ganz einfach ist, also bis teilweise unmöglich. Umso wichtiger, dass das, was man diplomatisch hinbekommen kann, auch gemacht wird. Meine Frage wäre, weil das in dem Bericht meines Erachtens nach nicht auftaucht, wie Sie das beschreiben würden, wie andere Länder einerseits mit den EU-Regelungen umgehen. Also gibt es da Länder, die schon schneller sind in der Umsetzung als Deutschland und diese Möglichkeiten der Eingrenzung auch nutzen, die jetzt EU-rechtlich geschaffen worden sind? Und die zweite Frage auch nochmal, der Blick ins Ausland. Gibt es darüber hinaus Länder, die diese Problematik mit eigener nationaler Rechtsprechung schon vorbildhaft angegangen sind, an denen man sich orientieren könnte? Es ist klar, jedes Land hat seine eigenen Institutionen, die dann für die verschiedenen Bereiche zuständig sind. Da kann man nicht Copy-Paste machen. Aber ich glaube, der Bericht, der kann ja ein Anfang sein, auch für die jetzige Bundesregierung zu überlegen, wie will man es für Deutschland umsetzen. Und da sind Best Practices oder Vorreiter sicherlich auch interessant, da mal von gehört zu haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Nanni. Da ich jetzt gerade keine... Doch, Herr Kaufmann, ja, wunderbar.
Also dann melde ich mich als Dritter in der Runde. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mal den Zusammenhang zwischen zu der Gain-of-Function-Forschung eingehen. Der Begriff dürfte ja allen noch bekannt sein. Also da geht es darum, bestimmten Erregern neue Funktionen anzuzüchten, will ich mal sagen. Dadurch können zufällig oder auch gezielt gefährliche Viren oder Erreger entstehen. Diese Technik gibt es ja schon, auch ohne KI. Wird das jetzt noch problematischer? Müssen wir uns da noch auf größere Probleme einstellen? Und wie kann man überhaupt in diesem Forschungsbereich eine Überwachung oder Eindämmung betreiben? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Jetzt hat unsere Expertenrunde das Wort. Ich denke, es sind mehrere von Ihnen angesprochen, auch bei den Themen jeweils mehrere. Also dass es also nicht ganz einfach ist, dass ich jetzt sage, Frau Schmidt oder Herr König oder Herr Wölfel oder Frau Jakob. Von daher würde ich einfach darum bitten, dass jemand anfängt. Bitte erst melden, sonst damit nicht alle gleichzeitig losreden. Frau Schmidt, gern.
Ja, ich kann gerne was zur Frage vom Herrn Dr. Birgan sagen. Vielen Dank, das ist eine gute Frage. Zu dem Punkt, dass man, wenn man ein Akteur ist mit notwendigen Ressourcen, auch selber Gensynthese in-house betreiben könnte. Wir sehen tatsächlich, dass es ein hochkomplexer Prozess ist und dass es nur einige hundert Firmen weltweit gibt, die wirklich lange und auch komplexe Sequenzen herstellen können. Das heißt, es ist spezialisiert in einigen wenigen Unternehmen. Gleichzeitig stimmt es natürlich, als staatlicher Akteur habe ich wahrscheinlich eine eigene Synthesekapazität. Dafür hilft das nicht. Das heißt, diese Maßnahme ist vor allem gegen nichtstaatliche Akteure ausgelegt und wir brauchen eben komplementär für die staatlichen Akteure noch weitere Ergänzungen. Noch ein letzter Punkt, Tischgeräte, also Geräte, die ich selber in mein Labor stellen kann, die dann DNA synthetisieren, also wo ich die DNA nicht bestellen muss, die sind ebenfalls abgedeckt vom Biotech Act. Das heißt, hier gibt es kein Schlupfloch, wo dann Labore selber Dinge synthetisieren könnten. Die sind ebenfalls abgedeckt, die müssen ebenfalls screenen.
Wenn sie sehr kurz ist, gerne.
Von was für Sequenzlängen reden wir denn jetzt bei diesen neuen Vorrichtungen?
Meinen Sie bei den Tischgeräten? Es variiert tatsächlich. Es gibt jetzt einige wenige, die können im Bereich von 100 Base Pairs, also 100 Nukleotiden ungefähr, synthetisieren.
Gut, danke. Ja, Herr Wölfel, und dann denke ich mal, Frau Jakob vielleicht gleich für die Fragen nach Eindämmung, die ja mehrfach kamen. Herr Wölfel.
Ja, ich würde gerne etwas anmerken, auch zu der Frage nach der Gain-of-Function-Forschung, die ja in der Tat unabhängig jetzt von dem Bereich der synthetischen Biologie oder der künstlichen Intelligenz zu betrachten ist. Da ist es so, wie ich auch ausgeführt habe, dass natürlich gentechnische Methoden schon lange diese Gefahr bergen, dass man durch Veränderungen von Genomen, auch mit den mittlerweile ja klassischen Methoden, sehr unkontrollierbare und in der Vergangenheit immer meistens auch unabsichtlich erzeugte Effekte erzielen kann. Da ist es aus meiner Sicht so, dass es ein wesentlicher Punkt ist, der für alle diese Bereiche umfassend gilt, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, in Deutschland, in Europa, letztlich weltweit, dass die Wahrnehmung von Dual-Use Research of Concern-Gefahren möglichst frühzeitig in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auch vermittelt werden. Dass also Studierende auf der Welt schon frühzeitig wissen, was passieren kann, weil irgendjemand muss diese Arbeiten ja, solange es keine vollautomatisierten Cloud-Labore gibt, die sind noch nicht in dieser Form umsetzbar, muss es ja auch umsetzen. Und in der Vergangenheit waren viele dieser Experimente, die als kritisch danach bewertet wurden, unabsichtliche Folgen von interessierter Forschung. In diesem Bereich bedarf es also aus meiner Sicht der Awareness-Bildung, der Wahrnehmung eigentlich solcher Gefahren. Das hat natürlich dann auch einen sekundären Effekt, weil sollte ein staatlicher Akteur etwas umsetzen wollen, dann wird er das mit großen Ressourcen tun können. Das wird aber zumindest der Pool der Menschen, die bereitwillig möglicherweise sich missbrauchen lassen, reduziert. Letztlich einen willentlichen Akt kann man gerade beim staatlichen Akteur damit nicht verhindern. Das wären wiederum die Bereiche, die erwähnt wurden, wo man dann in der Prävention, in der Surveillance und in der Reaktion einfach schnell sein muss, um letztendlich auch den größten Bioakteur, nämlich die Natur, die möglicherweise uns auch mit Bedrohungen konfrontiert, dann eben auch möglichst schnell einzufangen. Weil der kann man das letztlich nicht verbieten, neue Dinge zu entwickeln.
Vielen Dank, Herr Wölfel. Frau Jakob, könnten Sie auf Frau Nanni antworten?
Ja und nein. Ja, also ich antworte natürlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, an den Fragen sieht man sehr deutlich, wie wichtig in diesem Feld das Zusammenspiel zwischen nationaler Gesetzgebung, nationaler Aktivität und internationaler Koordination ist. Also vieles von dem, was wir hier ansprechen, bedarf der nationalen Regulierung, Gesetze vielleicht oder andere Rahmen, kann aber nur wirklich wirksam sein, wenn es international harmonisiert wird, wenn es Koordination gibt, wenn es Austausch gibt. Ja, wenn ein Land das DNA-Synthese-Screening reguliert und 10 andere nicht, dann liegt auf der Hand, dass es weniger effektiv ist, als wenn die 11 sich austauschen und koordinieren. Zur Frage, wie andere Länder mit der EU-Regelung umgehen, muss ich leider passen. Ich kann Ihnen keinen ausführlichen Überblick geben über die Umsetzung in anderen Ländern. Was ich aber kann, ist meinen Eindruck aus den Diskussionen in Genf widerspiegeln. Und der Eindruck ist dort ganz stark, dass in dem Bereich weiterhin gilt, dass es fragmentierte Ansätze gibt, dass viele Länder verschiedene Maßnahmen ergreifen, die aber nicht deckungsgleich sind und unterschiedliche Bereiche abdecken und dass also ein Austausch von Best Practices, wie Sie sagten, sehr, sehr wichtig ist hier. Und auch, dass eine umfassende Regelung einfach schwierig ist. Das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf den Bereich der Biosicherheit. Wenn KI dazukommt, wird es noch schwieriger, weil es hier im Moment noch schwierig ist, geeignete Foren zu finden, um dieses Thema in der Komplexität zu diskutieren. Daher auch mein Vorschlag, überhaupt solche Gesprächsformate einzurichten, weil die Communities, also die Forschungsgemeinschaften zum Teil noch viel getrennt diskutieren über Regulierung und es wichtig ist, hier die Gespräche zusammenzuführen, zu bündeln und auch interdisziplinär das Verständnis für die Zusammenhänge überhaupt zu wecken. Also von daher hier leider keine so erschöpfende Antwort, wie ich sie gerne geben würde, aber der Hinweis darauf, dass hier noch viel Koordinations- und Gesprächsbedarf besteht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Jakob. Es ist also eine Baustelle, wo durchaus noch längst nicht alle gemeinsam arbeiten, sondern viele so ein bisschen für sich. So habe ich das jetzt verstanden. Es gibt jetzt Gelegenheit für eine weitere Runde. Ich schaue mich um, vielleicht auch angeregt durch die Antworten in der ersten Runde. Herr Kaufmann, bitte.
Also wenn sich keiner meldet, dann stelle ich gerne noch weitere Fragen. Wir müssen ja jetzt mal davon ausgehen, dass es irgendwann wird ein Akteur in der Lage sein, genug Geld und Erfahrung zusammenzubringen, um irgendetwas Gefährliches zu machen. Darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen. Und was wären denn Maßnahmen, die auch die Politik vorsehen kann, um solchen Gefahren zu begegnen?
Das ist irgendwie ja die 100-Punkte-Frage. Ja. Wer traut sich denn dazu, etwas zu antworten? Ja, Frau Schmidt und Herr Milles, gern. Sie haben genau gleichzeitig die Hand gehoben.
Ja, ich kann gerne mal anfangen und Sie ergänzen dann. Ja, das ist eine wichtige Frage, aber ich glaube, die positive Nachricht ist, dass wir doch einiges tun können. Ich würde hier zwei Beispiele nennen. Das erste sind eben Frühwarnsysteme. Das heißt, wenn es dann zu einem Ausbruch kommt, dass wir das sehr, sehr, sehr schnell feststellen können. Und da gibt es auch Methoden, die unbekannte Erreger entdecken können, die zum Beispiel auch durch KI modifiziert wurden, die also komplett pathogenagnostisch sind. Das wäre der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler sind sicherlich defensive Gegenmaßnahmen, also zum Beispiel Plattformtechnologien wie Impfstoffe, Medikamente, Tests, aber auch so Dinge wie Vorratshaltung von Masken oder auch weitere Defensivmaßnahmen, wie zum Beispiel gute Kapazitäten im Gesundheitssystem.
Ja, danke für Letzteres, ist ja unser Vorsitzender, der Experte. Herr Milles und dann Herr Götting gern.
Genau, also ganz kurz dazu. Die gleichen Werkzeuge, die hier diskutiert werden, um gefährliche Erreger zu potenziell gefährliche Biowaffen zu erzeugen, sind natürlich dafür geschaffen worden, eigentlich genau solche Sachen zu bekämpfen. Ja? Also Krankheitserreger zu bekämpfen, diverse therapeutische Ansätze nachzuverfolgen. Vor allem in der Diagnostik gibt es also extrem interessante Ansätze mit diesen, vor allem den Proteindesign-Modellen, Sachen zu erkennen. Und in all den Diskussionen über die Gefahren, die von diesen Methoden ausgehen, sollten wir nicht vergessen, dass es auch extreme Möglichkeiten gibt, diese zur Bekämpfung von solchen Sachen, von solchen Gefährdungen einzusetzen. Das heißt, nicht alle Modelle, die wir hier diskutieren, sind automatisch schlecht oder müssen werden für gefährliche Sachen verwendet, sondern viele von denen haben enorme, nicht nur biotechnologische, sondern auch medizinische Implikationen.
Danke, das erinnert mich irgendwie an den alten Spruch aus der Bibel, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Also die Probleme, die der technische Fortschritt hier möglicherweise mit sich bringt, mit technischem Fortschritt bekämpfen.
Der Fortschritt ist ja gemacht worden mit der Motivation, diese Modelle sind ja entwickelt worden mit der Motivation, medizinische Fortschritte zu erzielen. Also in der Krebstherapie gibt es bestimmte de novo designte Ansätze. Es gibt einen mit de novo design erzeugten Impfstoff gegen SARS-CoV-2, der zugelassen wurde und auch funktioniert hat, der extrem schnell entwickelt wurde. Also wir sollten nicht vergessen, dass diese Modelle auch, dass sie nicht entwickelt worden sind, um Biowaffen zu erzeugen, sondern dass sie entwickelt worden sind, um medizinische Fortschritte zu erzielen.
Ja, vielen Dank. Es ist ja immer wieder so, dass die Technikfolgenabschätzung gerade dann auch gerufen wird, wenn Dinge, die mit guten Zielen und Zwecken entwickelt werden, dann aber auch ein Potenzial haben, was eben nicht so positiv ist. Herr Götting, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und im Prinzip habe ich meinen Vorrednern nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich würde nur noch ergänzen, dass es diverse Dinge sowohl auf der Seite der Prävention, der Detektion und der Mitigation gibt, die man eben machen kann, von Frühwarnerkennung, von Masken, von Plattformtechnologien, von neueren Impfstoffen und dass es da eben auch synergistische Effekte gibt und dass das gute alte Schweizer Käsemodell mit vielen verschiedenen defensiven Layers, die nicht alle perfekt sind, aber gemeinsam eben eine sehr stabile Verteidigung darstellen, dass das eben immer noch gilt. Und dass das dann auch abschreckende Wirkung haben kann. Und je bessere Verteidigung wir haben und je mehr Werkzeuge in unserem Toolkit wir haben, desto weniger attraktiv sind dann auch biologische Agenzien als mögliche Waffen.
Ja, vielen Dank, Herr Götting. Ich schaue wieder in die Runde. Herr Lauterbach.
Ja, vielen Dank zunächst einmal. Also die Studienlage ist in der Tat zum jetzigen Zeitpunkt ein Stück weit beruhigend, insbesondere diese Studie, wo man also dann den kontrollierten Versuch gemacht hat, der gezeigt hat, also dass die Studierenden vom YouTube-Video mehr gelernt haben als vom Chatbot. Aber wenn man das jetzt konsequent nach vorne dekliniert, weiter nachdenkt, zunächst einmal werden also hochspezialisierte KI-Systeme natürlich auch in der Lage sein, Hypothesen zu generieren. Also wie müsste zum Beispiel ein Virus aussehen, um also bestimmte Funktionen zu haben. Also die sind nach vorne gedacht. Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wir quasi auch irgendwann also den Bereich der Natur verlassen werden und dann also auf Virenmöglichkeiten stoßen werden, die bisher in der Natur keine Rolle gespielt haben, wo man auch so einfach gar nicht drauf kommt, dass man quasi durch eine menüartige Formulierung dessen, was man gerne hätte, dann also komplett neues Virus entwickelt. Beispielsweise ein Virus, was so ansteckend ist wie also eine normale Grippe, aber tödlicher ist als eine Vogelgrippe oder und so weiter und so fort. Und daher also bin ich ehrlich gesagt, was die mittelfristige Perspektive angeht, überrascht. Denn tatsächlich, egal, das sind teure Labors, das ist gar keine Frage. Und es wird auch wahrscheinlich ein gutes Fachwissen notwendig sein. Das werden jetzt keine, das wird nicht passieren durch Laien oder durch Biologie-Bachelor-Studierende. Aber also, wenn dann die staatlichen Akteure hier mitzählt und auch die terroristischen Organisationen, die ja auch immer professioneller werden und die auch über entsprechende Mittel verfügen, könnte ich mir gut vorstellen, dass die also Entwicklung noch mal eine ganz andere Dynamik nimmt. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie das dann also zu bewerten ist. Tatsächlich also der Hemmschuh, also Synthese, DNA, also Syntheseprimer und dergleichen. Ich glaube, der wird also relativ leicht nehmbar sein durch spezialisierte Labore, die durch Terroreinheiten oder durch staatliche Akteure zumindest dann also sich diese Aufgabe stellen und das entsprechend vorbereiten.
Vielen Dank. Jetzt also die Frage für die Zukunft. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein, Herr Wölfel?
Ja, es ist ja bereits vorhin erwähnt worden von Frau Schmidt, dass es auch Möglichkeiten gibt, tatsächlich agnostisch, also ohne gezielt auf Bekanntes zu achten, neue gefährliche Organismen beispielsweise erkennen zu können. Und auch da spielt KI eine große Rolle. Das sind Dinge, die auf jeden Fall vorangetrieben werden müssen. Das ist eben auch gerade ein wichtiger Hinweis, weil eine der ersten Reaktionen, die man manchmal so hört, ist, dass da eine neue Gefahr droht. Dann muss diese möglichst reguliert werden. Wenn man den Zugang zu ihr begrenzt, dann wird die Gefahr möglicherweise auch dadurch eingehegt. Da sehe ich im Bereich der synthetischen Biologie und der künstlichen Intelligenz, die damit verbunden ist, eben nur eingeschränkte Wirkmöglichkeiten. Nicht nur aufgrund der vielen Vorteile, die diese Technologien auch, die der Ursprung ihrer Entwicklung waren, bieten, sondern eben auch darin, dass wir möglicherweise Abwehrmöglichkeiten verpassen. Man darf aber nicht vergessen, und da kann vielleicht ein anderer Bereich, nämlich die Bedrohung durch Computerviren, als Vergleich dienen. Man muss sich natürlich auf solche Gefahren aktiv vorbereiten. Vor 30, 40, 50 Jahren, als man die ersten Programme schreiben konnte, kam vielleicht auch schon mal jemand auf die Idee, ein bösartiges Programm zu schreiben. Es gab aber noch keine Notwendigkeit und auch oftmals noch keine staatliche Vorsorge, um darauf reagieren zu können. Mittlerweile haben wir staatliche Organisationen, die sich spezifisch auch mit solchen Gefahren und deren Abwehr beschäftigen. Gleichermaßen sollte man aus meiner Bewertung auch auf die Bedrohungen in diesem Bereich reagieren, weil wir können nicht erwarten, dass zum Beispiel Forschende an Universitäten jetzt spezifisch sich nur mit der Abwehr biologischer Gefahren beschäftigen. Deren Fokus wird immer sein, neue Dinge zu entwickeln, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Man muss also diese beiden Seiten sehen, und das sollte man auch bei beispielsweise Gesetzesvorhaben wie dem angesprochenen BioAct der Europäischen Union betrachten, dass man hier nicht nur verbietet, sondern eben auch spezifisch darauf hinweist, dass hier Ressourcen aufzubauen sind, die natürlich dann auch Zugang zu entsprechenden Technologien haben müssen, um Expertise zu entwickeln, um Gefahren zu erkennen. Nur das wird am Ende langfristig für so eine Dual-Use-Technologie, die eben nicht nur per se böse ist von ihrer Natur her, der aus meiner Bewertung zielführende Ansatz sein.
Danke, Herr Wölfel. Gerne Herr Götting und Frau Jakob.
Vielen Dank. Ich glaube, der Punkt von Dual-Use-Technologie und wie Zugang zu dieser Technologie in Zukunft gestaltet wird, ist hier extrem relevant. Und ich glaube, eines der sehr präsenten Beispiele aus näherer Vergangenheit war eben Anthropics Claude Mythos, ein Modell, welches plötzlich, ohne dass Leute das ursprünglich geahnt haben, sehr, sehr gut daran war, Schwachstellen und Cyber Defense, aber auch Cyber Offense zu betreiben. Und dass das eben Anthropic dazu gebracht hat, dieses Modell nicht direkt öffentlich zu veröffentlichen, sondern in Project Glasswing, einem Programm, erstmal gezielt bestimmten Unternehmen und Verteidigern zur Verfügung gestellt hat, um eben diese Schwachstellen zu schließen und nicht direkt der gesamten Bevölkerung frei zugänglich zu machen. Und das ist ein bisschen so für mich die Frage, inwieweit ähnliche Dynamiken auch in Zukunft in der Biologie absehbar sind. Ob wir zu einem gewissen Zeitpunkt ein neues Modell haben, was das Mythos-Äquivalent für Biologie ist, entweder weil es extrem gut bestimmte Designs erstellen kann, weil es extrem gut plötzlich darin ist, Leute, die nicht die entsprechende Expertise zu haben, die nicht die entsprechende Expertise haben, durch bestimmte Prozesse durchzuleiten. Und es scheint hier extrem wichtig zu sein, zum einen früh genug zu erkennen, wann solche Modelle kommen könnten und die entsprechenden Tests dafür zu haben, aber dann eben auch entsprechende Programme und entsprechende Antworten darauf zu haben, wie man mit solchen Modellen, sobald sie entwickelt werden, umgehen kann, um eben nicht komplett die gesamte Bevölkerung so eine Dual-Use-Technologie in die Hand zu geben, sondern erst primär quasi den Verteidigern diese Technologie gibt.
Danke, Herr Götting. Und nun Frau Jakob.
Ja, vielen Dank. Ich habe den technischen Einschätzungen und Ausführungen absolut nichts hinzuzufügen und würde auch unterstreichen, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten, auch auf Worst-Case-Szenarien natürlich und den Dual-Use-Aspekt sehr, sehr präsent zu halten. Ich würde darüber hinaus aber gerne auch zu bedenken geben, dass die technologische Entwicklung allein ja nicht ausschlaggebend ist für das, was tatsächlich passiert und gemacht wird, sondern dass es da auch auf den Kontext ankommt, die Motivation von Akteuren und dass es auch hier Möglichkeiten der Eindämmung oder Einwirkung gibt. Jetzt wäre es natürlich naiv anzunehmen, dass, weil Biowaffen generell geächtet sind, niemand trotzdem auf die Idee kommt, sie irgendwann mal einzusetzen. Wir haben im Bereich Chemiewaffen gesehen, dass das natürlich nicht alle Akteure ausnahmslos immer abhält. Aber wir wissen aus der Forschung auch historisch auch, dass internationale Normen, wie wir sie in der politikwissenschaftlichen Forschung nennen, durchaus Wirkung entfalten. Und ich denke, dass sie auch nicht unterschätzt werden sollte. Bei allem Realismus und allem Pragmatismus, der hier natürlich geboten ist bei dem Thema. Das heißt, zusätzlich zu den technischen Maßnahmen finde ich es wichtig, dass man eben diese Dimension der Motivation und der Reaktion auf Biowaffeneinsätze, wir reden ja immer über Waffen, die ja seit über 100 Jahren geächtet sind, dass man das mit einrechnet. Ne? Und dadurch eben auch auf der politischen Ebene, auf der diplomatischen Ebene begleitend zu den technischen Maßnahmen darüber nachdenkt, wie man hier Risiken eindämmen kann, Anreize schaffen kann und auch Abschreckungen auf politischer Ebene stärken kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich schaue noch einmal in die Runde. Und ja, Herr Birgern, gerne noch einmal.
Ja, wir haben uns ja, glaube ich, ich musste kurz nur herausheben, aber hauptsächlich auf humanpathogene Erreger jetzt konzentriert. Jetzt wäre natürlich auch eine Gefahr, dass man in den landwirtschaftlichen Sektor eingreift und dann zum Beispiel irgendwelche Pflanzenpathogene zum Beispiel nutzt oder Pathogene nutzt, die bestimmte Bestäuber, also man denke nur an Bienen oder Ähnliches, im großen Umfang betreffen. Wird da in diese Richtung auch geschaut oder ist der Fokus mehr im Medizin, also im humanmedizinischen Bereich?
Das öffnet einen neuen Aspekt. Wer kann dazu etwas sagen? Herr Wölfel.
Ja, zunächst mal sind nicht nur die Methoden zu also sind die Methoden eben deshalb auch agnostisch, weil sie agnostisch sind. Man muss sie halt dann für die entsprechenden Fragestellungen anwenden. Aber so ein Biodesign-Tool, das designt Ihnen alles. Und ein entsprechendes, darauf trainiertes KI-Analyse-Tool, das würde Ihnen auch das analysieren, was eben was zu seinem Lernumfang gehört. Pflanzenpathogene, Tierpathogene, Menschenpathogene haben. Also bei den Tierpathogenen gibt es eine hohe Überlappung mit den Menschenpathogenen. Viele Krankheiten teilen wir uns mit der Tierwelt, die kommen aus der Tierwelt. Und bei Pflanzenpathogenen ist es auch so, dass da auch oft die gleichen Grundprinzipien dahinter stehen. Also von der biotechnologischen oder der bioinformatischen Seite her ist das genau das Gleiche in der Anwendung. Insofern ist das eine Frage eben auch des Fokus. Und wenn Sie einfach betrachten, wo der Schwerpunkt natürlich der biologischen Forschung in den Lebenswissenschaften liegt. Dann liegt der natürlich immer dort, wo zunächst mal viel Nachfrage ist, wo viel Förderung besteht. Und das ist zunächst mal der humanmedizinische Bereich, dann schnell gefolgt von den Tierpathogenen, dort insbesondere die natürlich für die Nutztiere. Und die Pflanzenpathogene kommen dann auch mal irgendwann noch so vor. Auch das ist natürlich eine Frage letztlich der politischen Unterstützung in der Zukunft, wann man entsprechende Fähigkeiten fordert, dann müssen die eben diesen Bereich mit abdecken. Technisch ist das aber aus meiner Sicht kein großes Hindernis. Es ist eine Frage eben tatsächlich der Fokussierung und des Auftrags einfach, entsprechende Fähigkeiten aufzubauen.
Danke. Herr Götting.
Sehr gut gesagt, dem habe ich im Prinzip auch nicht viel hinzuzufügen. Würde nur ergänzen, dass glücklicherweise Agropathogene tatsächlich ein Bereich sind, der Beachtung findet und die entsprechenden Organisationen und Experten, die eben zu KI und Biosicherheit zum Beispiel in den Firmen oder in den entsprechenden KI-Sicherheitsinstituten arbeiten, haben das durchaus auf dem Schirm. Und obwohl eben viel Überlappung besteht zwischen zum Beispiel Humanen und Tierpathogenen, die feinen, aber kleinen Unterschiede werden durchaus auch beachtet und bekommen die nötige Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Ein letzter Blick in die Runde, ob es noch offene Fragen oder weiterführende Themen gibt. Dann würde ich, bevor ich an den Vorsitzenden zurückgebe, Ihnen allen schon mal ganz herzlich danken, allen, die gefragt haben, denn die Fragen bringen ja dann auch das Neue in die Debatte, allen, die geantwortet haben, unseren Sachverständigen, Expertinnen und Experten. Ich denke, das war eine sehr dichte Diskussion und eine sehr inhaltsreiche. Für mich persönlich, ich habe mich erinnert gefühlt ein bisschen, ich weiß nicht, es mag etwa 10 Jahre her sein, es gab mal so eine Welle zur synthetischen Biologie. Da gab es kurzzeitiges Erschrecken angesichts dessen, was man damals Do-it-yourself-Technologie nannte, hat sich dann doch als schwieriger erwiesen, in der Garage mal eben sich was runterzuladen und dann die gefährlichen Dinge selbst zu machen. Aber es bedarf der Beobachtung, es bedarf des Monitoring, der Früherkennung, haben wir gelernt. Es braucht Ressourcen, es braucht Kompetenzaufbau. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Damit gebe ich gerne an Herrn Lauterbach zurück.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Grunwald, für Ihre abschließenden Worte. Und insbesondere danke ich natürlich den Expertinnen und den Experten. Ich würde es mal so zusammenfassen, es war eine sehr spannende, sehr wichtige und für uns auch hilfreiche Sitzung. Und in vielerlei Hinsicht, also können wir alle hoffen, dass Sie mit Ihren Einschätzungen recht behalten werden, um es mal so auszudrücken. Und von daher hat uns das heute also ein Stück weit also auch Sicherheit vermittelt. Auf der anderen Seite hat es uns aber auch Pflichten mitgeteilt, die wir sehr ernst nehmen. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir bei der Umsetzung dieser Pflichten auch wieder auf Sie zurückkommen werden. Das wird sicher nicht die letzte Gelegenheit sein, wo wir Sie zu diesen Themen einladen werden. Ich würde mir auch das Privileg vorbehalten wollen, wenn hier noch Fragen aus der Runde kommen, noch von Teilnehmern, die heute angesagt waren, aber nicht kommen konnten, dass ich dann diese Fragen schriftlich an Sie weiterleiten würde. Aber bleiben Sie bleiben Sie zurück mit dem, also mit der Versicherung. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Das ist für uns sehr wichtig gewesen, hat uns sehr geholfen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich danke ebenso mit dem Namen des Ausschusses, wünsche Ihnen eine gute Sommerpause, wenn Sie eine solche denn haben sollten, und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Vielen Dank.